Podcast. Hallo an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Julana und meine Interviewpartnerin ist Hanna. Wir besuchen gemeinsam die zweite Klasse der HLW Steyr in der Fachrichtung Design und Digitalisierungsmanagement. Im Rahmen unserer Klasse produzieren wir eine Podcast-Reihe und interviewen verschiedene Firmen im Bereich des Digitalen. Okay, wir haben uns für die Firma KPI Bench entschieden. KPI Bench ist ein Unternehmen im Bereich der digitalen Maschinen- und Betriebsdatenerfassung. Wir haben heute den CEO zu Gast. Herr Hafenscher, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, danke. Also zuerst vielen Dank für die Einladung. Freut mich beim Podcast, in der Podcast-Reihe dabei zu sein. Mein Name ist Wolfgang Hafenscher, Geschäftsführer von KPI Bench, ein Unternehmen in Linz.
Und würden Sie gerne noch Ihren Werdegang erklären?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also wenn man ganz weit zurückgeht, traditionell Volksschule, Hauptschule, dann Zwischenstopp in der Handelsakademie Steyr und danach direkt zum Studium Medientechnik und Design an der Fachhochschule Hagenberg. Und ich war eigentlich schon dann am Ende der Handelsakademie selbstständig im Bereich Webentwicklung, also da ist auch das Interesse für Webtechnologien entstanden und habe dann eben nur einmal das Studium weitergemacht und nach dem Studium dann bei einigen Unternehmen gearbeitet für 2-3 Jahren, also immer softwarenahe und seit 2006 eigentlich selbstständig und diverse Unternehmen gegründet. Hat begonnen mit einer Werbeagentur, beziehungsweise mehrere Unternehmen, die alle in dem gleichen Thema tätig waren, auch die Werbeagentur schwerpunktmäßig Webentwicklung. Also das ist damals gegangen von Facebook-Applikationen über Webseiten, über Blogs, über Online-Marketing-Kampagnen und aber immer sehr internetlastig bis Internet, also Web-Applikationen wirklich auch größere. Und 2012 hat es dann begonnen mit der Idee, die jetzt zu KPI Bench geworden ist.
Okay, danke. Wie sind Sie und Ihr Partner Alexander Rosemann auf die Idee gekommen, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen?
Ja, das ist auch eine lange Geschichte. Ich versuche es kurz zu halten. Also wie gesagt, mein Werdegang schon sehr lange selbstständig gewesen, eigentlich zu dieser Zeit. Und ich habe eigentlich dann 2011, 2012 herum mit einem anderen Kollegen die grundsätzliche Idee entwickelt, vor allem der Kollege. Der kommt nämlich genau aus dem Bereich Manufacturing Execution Systeme zu entwickeln. Das sind eben sehr komplexe Systeme, die komplette Fabriken in der Industrie steuern. Und da ist die Idee entstanden, warum gibt es denn keine Lösung, die sich auch kleinere, mittlere Unternehmen sehr gut leisten können mit moderner Technologie im Einsatz, Cloud-Technologie, Internet der Dinge, Hardware und so weiter. Und da ist die Idee entstanden, ein Produkt zu entwickeln, das speziell also quasi ein neues Geschäftsmodell in der Industrie einführt, quasi Software as a Service. Und das hat 2012 begonnen. Wir haben das Unternehmen, ein anderes Unternehmen gegründet, haben uns dort sehr intensiv auch mit Datenlogger, Hardware und Ähnlichem beschäftigt und immer mit der Grundidee von KPI Bench schon gespielt. Nur ist uns klar geworden, dass eben die Basis darunter mit Datenloggern und Co. Sehr viel mehr Anwendungsfälle hat. Und das Unternehmen hat sich dann in eine sehr starke Richtung entwickelt. Wir haben aber immer Projekte gehabt, die sehr industrienahe waren, also mit vor allem produzierende Unternehmen. Und da waren wir dann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, es ist eigentlich, weil damals auch ein junges Unternehmen, es ist sehr schwierig jetzt mehrere Ausrichtungen mit einem überschaubaren Team erfolgreich am Markt zu platzieren. Das ist einfach als junges Unternehmen zu viel. Wir müssen uns in eine Richtung entscheiden. Und das hat dann dazu geführt, dass das Unternehmen KPI Bench komplett eigenständig ausgegründet worden ist und aus dem herauskommt. Und zu der Zeit habe ich dann ihn Alexander kennengelernt, der sich dazu entschlossen hat oder auch von der Idee eigentlich sehr begeistert war, weil er auch, also ist der Vollbluttechniker bei uns, er hauptverantwortlich für die technische Umsetzung und der war eigentlich sehr schnell auch mit dabei, dass er sich auf das einlässt, das Unternehmen zu gründen und versuchen, ein internationales Produkt am Markt zu platzieren.
Okay, danke. Künstliche Intelligenzen spielen in Unternehmen eine große Rolle. Können Sie unseren Zuhörern die Technologie KI erklären?
Ja, also künstliche Intelligenz ist ein sehr breiter Begriff, sehr großer Begriff. Also er kommt einem auch in verschiedensten Kontexten unter, in verschiedenen Zusammenhängen, in privaten Anwendungen, im privaten Umfeld. Also fast alles, was man heutzutage mit Software angreift, hat irgendwo mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und da ist halt immer sehr wichtig, aus welchem Blickwinkel man die Technologie betrachtet oder Technologien, die dahinter stehen. Ist ja ein Sammelbegriff für viele Dinge. Speziell in unserem Bereich gibt es natürlich auch diese Vorstellung, und ich glaube, sehr weit verbreitet ist die allgemeine Vorstellung, künstliche Intelligenz bedeutet, dass die Maschine, der Computer, das Denken komplett übernimmt, alle Dinge steuert, alle Dinge interpretiert, durchüberlegt, Handlungsempfehlungen gibt und der Mensch nicht mehr benötigt wird. Das sind aber Szenarien, wo wir nicht so aktiv sind oder in diese Richtung gehen. Das sind auch Szenarien, wo man, wenn man sich das internationale Umfeld anschaut, eigentlich noch schon weit weg auch ist, was viel realistischer ist und in unserem Umfeld den meisten Nutzen stiftet. Das sind eher Assistenzfunktionen. Das heißt, künstliche Intelligenz, die dem Menschen hilft, bestimmte Aufgaben zu erledigen, die sehr aufwendig oder komplex sind. Also wenn man sich bei uns ansieht, viele Maschinendaten, Produktionsmaschinen, da ist halt schwierig, da den Überblick zu behalten. Da ist sehr gut, wenn man der Maschine, dem Computer beibringt, die großen Datenmengen automatisch zu analysieren, auf besondere Vorkommnisse zu untersuchen und den Menschen aktiv darauf hinzuweisen oder auch, was bei uns ein sehr häufiger Anwendungsfall ist, in die Zukunft zu schauen. Basierend auf den Daten, die von der Maschine kommen, also wir wissen genau im Maschinenpark, wenn man sich vorstellt, ein Unternehmen, das zum Beispiel Lebensmittel produziert, eine Linie, wo vorne Rohstoffe reinkommen, Mehl, Zucker, alle nötigen Materialien. Und dann entlang der Linie kommt ganz hinten dann die fertige Waffel raus und wird dann verpackt und in Paletten geschlichtet. Und entlang dieses Wegs entstehen sehr viele Daten, wo wir den ganzen Einblick haben, natürlich unser System, und wo unser System quasi trainiert werden kann, schon zu erkennen, wenn bei diesem aktuellen Produktionslauf sich bestimmte Parameter anders verhalten. Die Geschwindigkeit ist langsamer als sonst, wir stehen häufiger als sonst und kann eben auf die gesamte Wissensbasis aus der Vergangenheit zurückgreifen und kann dann sehr gut voraussagen, ich glaube, dass wir so, wie es geplant wäre, dass wir um 14 Uhr fertig sind mit der aktuellen Produktion, dass das länger dauern wird oder andere Probleme. Und solche Dinge stiften dann einen sehr großen Mehrwert oder einfach aufzuzeigen, auch Zusammenhänge, wo man sehr viele Daten mit einbezieht, wo man sagt, nicht nur jetzt die Leistung der Maschinen, sondern auch, wie heiß ist es im Gebäude. Wir haben auf einmal viel mehr Fehlprodukte, die wir nicht verwerten können, weil sie falsch geformt sind oder die Konsistenz nicht haben. Gibt sehr viele Anwendungsfälle, wo künstliche Intelligenz den Menschen sehr gut unterstützen kann. Das ist, was für uns die künstliche Intelligenz ist und wo sie aktuell in meisten Nutzen stiftet.
Danke für die Erklärung. Und jetzt hätten wir noch eine Frage, und zwar, Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie das verwenden. Und jetzt wollte man fragen, wo genau Sie das verwenden.
Genau, also die Klassiker sind wirklich eben Voraussagen zu treffen, sind wir im Produktionsplan oder werden wir Schwierigkeiten bekommen, weil es hat ja in der Realität wirkliche Auswirkungen. Wenn ich mit meiner Produktion nicht innerhalb der geplanten Zeit fertig werde, muss ich potenziell einem Kunden Bescheid geben, du kriegst eine Lieferung später, oder ich muss Maßnahmen treffen, dass gar nicht dann zum echten Problem kommt, vorher noch eingreifen. Oder eben wirklich auch, vor allem ein ganz großer Schwerpunkt ist, also eigentlich zwei Schwerpunkte, das ist die laufende Verbesserung. Man hatte das Ziel, dass man aus den Maschinen möglichst viele Stillstände reduziert und immer besser produziert und weniger steht, zumindest ungeplant steht, und auch Qualität, dass wirklich das, was ich erwarte, hinten rauskommt und ich nicht wegschmeißen muss oder wieder aufbereiten muss. Und das sind so Anwendungsfelder, wo wir sehr stark drin sind und den Anwender unterstützen. Und was auch vielleicht noch dazu als Beobachtung der letzten Jahre, ein sehr wichtiger Faktor ist dann auch, was macht man dann wirklich mit den Erkenntnissen und Daten? Da kommt der Faktor Mensch ganz, ganz stark ins Spiel. Das heißt, unsere Lösung ist sehr darauf getrimmt, dass man sehr einfach damit arbeiten kann und dass man ohne viel Background, also dass man wirklich die Anwendung sieht. Als Anwender, der vielleicht nicht viel mit Computer zu tun hat, gibt es ja sehr unterschiedliche Personen, die in Fabriken arbeiten, sehr unterschiedlichste Hintergründe der Personen und Ausbildungen, dass da wirklich jeder einfach damit arbeiten kann, dass das super leicht funktioniert, dass man genau weiß, was das bedeutet, was ich gerade am Bildschirm sehe. Das ist auch eine sehr große Herausforderung. Ist jetzt gar nicht so sehr komplexe künstliche Intelligenz, sondern einfach wirklich die Komplexität, das, was wir herausfinden, Personen zugänglich und sichtbar zu machen. Und es kann aber auch im Bereich künstliche Intelligenz ganz simpel sein, was man gar nicht als Intelligenz bezeichnen würde. Aber zum Beispiel, es geht sehr in die Richtung, man nennt es auch Condition Monitoring, wo man eben sagt, es gibt gewisse Signale, die ich beobachte, also eben zum Beispiel an Temperatur. Und wenn die über- oder unterschritten wird, so wie es sein sollte, dass das System aktiv schreit, dass nicht eine Person dastehen muss und laufend auf irgendein Thermometer sieht, sondern dass das System selbst aktiv Meldung gibt. Also wieder diese Assistenzfunktion, das sind so die Use Cases. Also wir versuchen, dass der Anwender nicht laufend im System bei uns sein muss, in der Software und laufend damit arbeiten, sondern eigentlich, dass sich das System aktiv bei ihm meldet, dass es Probleme gibt oder bevorstehende Probleme.
Und sind künstliche Intelligenzen anfällig für Hackerangriffe?
Also ich glaube, da gibt es auch sehr viele interessante Aspekte. Ganz ehrlich, hätte ich jetzt ganz abstrakt gesehen, gar nicht so sehr jetzt auf unser Umfeld, vor allem dann einen großen Respekt vor der künstlichen Intelligenz, wenn die auch Steuerungsaufgaben hat. Also wenn es nicht nur Daten ansieht, dann mir Feedback gibt und ich muss dann eine Entscheidung treffen. Das ist hauptsächlich unser Kernthema. Aber wenn man es dann weiterspinnt und eben sagt, die künstliche Intelligenz trifft auch Entscheidungen, also Maschine wird schneller gemacht, langsamer abgedreht, da ist dann schon ein sehr großes Risiko. Aber vielleicht auch nicht nur Hackerangriff. Natürlich ein Hackerangriff, wenn jemand dann Schaden anrichten möchte, wäre das natürlich ein Risiko. Aber ein anderes Thema ist auch, also fast auf der gleichen Stufe oder vielleicht sogar höher, ob das Ergebnis, das rauskommt, das gewünschte ist. Also dass sich die künstliche Intelligenz falsch verhält, also dass sie einen Fehler macht. Das ist, glaube ich, genauso ein Thema, wo man sehr aufpassen muss und sehr gut damit umgehen muss. Einfach Extremfälle, dass es nicht zu Situationen kommt. Also da gibt es Industrien, wo das viel extremer ist. Autonomes Autofahren. Nicht unser Thema, aber auch dort künstliche Intelligenzen, da kann man sich sehr leicht vorstellen, einerseits Hacker, aber andererseits auch, dass die Intelligenz selbst sich falsch verhält, kann extrem große Auswirkungen haben. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage,
Ja,
wo ich so die
Dankeschön.
Risiken sehe oder Herausforderungen.
Ja, danke. Man könnte meinen, KIs und Datenschutz passen nicht zusammen. Inwiefern können Sie dagegen halten?
Also ich glaube, die größte Herausforderung, und das sieht man auch in vielen anderen Bereichen, es sind meistens rechtliche Themen einfach. Rechtliche Themen insofern, dass wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen oder allgemein moderne Technologie, sehr oft die Techniker, so wie auch wir sind, und enthusiastisch an der Technologie entwickeln, weiterentwickeln, dass da im Vordergrund steht, diesen Fortschritt zu machen. Und dabei entstehen eben sehr viele Themen, wo man sich dann auch oft erst im Nachhinein überlegt, oh je, da ist ja ein Thema, wo ich eben Datenschutz zum Beispiel, persönliche Daten, besonders Rücksicht nehmen muss. Und das hat alleine aus der Natur der Sache heraus eine gewisse Zeitverzögerung. Also wird im Nachhinein dann meistens geregelt. Bei uns speziell kann ich jetzt sagen, ich sehe das Thema Datenschutz nicht so dominant. Also wir haben, also Datenschutz im Sinne von Datensicherheit ist extrem wichtig. Die Daten müssen geschützt sein, da haben wir sehr viele Maßnahmen getroffen. Es muss geregelt sein, wem gehören die Daten, wer darf darauf zugreifen, was darf ich tun damit. Also das verlangen unsere Kunden, sonst würden die nicht mal arbeiten mit unserem System, dass das gut geregelt ist. Und dann kommt aber natürlich dazu, vor allem wenn man persönliche oder Menschendaten mit einbezieht, da ist, wo es dann besonders heikel nochmal wird, den Schutz der Person eben zu schützen. Und unter klassisch Datenschutz würde ich das dort sehen, eben Personendaten. Gibt es auch viele Strategien dazu, wie man damit umgeht, anonymisiert zu arbeiten, dass man nicht weiß, welche Person im Speziellen das jetzt sitzt, nur allgemein, dass man zum Beispiel feststellt, wir planen immer zu wenig Leute, deswegen steht die Maschine so oft, weil wir zu wenig Personal vor Ort haben. Da geht es nicht um Einzelpersonen, aber ist natürlich ein kritisches Thema und auch dort glaube ich nicht, dass man von vornherein alles ausschließen sollte, sondern man sich einfach gut überlegen muss, wie man das Thema regelt und welche rechtliche Sicherheit man bieten kann. Und finde es zum Beispiel auch sehr gut, ist auch nicht genau unser Thema, aber allgemein, wenn man sich's anschaut, mit der Datenschutzverordnung, die europaweit durchgesetzt ist, gefällt mir sehr gut in Europa, wo man als Einzelperson gewisse Rechte hat, vergessen zu werden, die Daten, was machen Sie mit meinen Daten und so weiter, finde ich sehr gut und betrifft uns natürlich genauso. Sobald Personendaten ins Spiel kommen, haben wir diese Themen auch zu regeln. Sehe aber jetzt kein Also bin ich kategorisch dagegen, dass man auch persönliche Daten verwendet, spielt bei uns aber zum Glück nicht so die große Rolle.
Okay, danke. Schon im ersten Jahr hat Ihr Unternehmen nationale und internationale Kunden gewonnen. Können Sie uns ein paar dieser Kunden vorstellen?
Ja, also es hat uns sehr gefreut, dass wir sehr schnell interessante Kunden gewonnen haben. Besonders hervorsticht, also da haben wir sehr viele initiale Projekte auch begleitet, ist die Boston Consulting Group, ist ein international tätiges Unternehmen, das in der Optimierung am Shopfloor mitwirkt, Produktionskennzahlen erhebt und in diesen Projekten sind wir auf einigen Kontinenten immer wieder mal mit dabei. Ist sehr spannend zu sehen, da spielt genau die Stärke unserer Lösung, dass man als cloudbasierte Lösung innerhalb ganz kurzer Zeit im Einsatz sein kann. Das heißt, wir bekommen sehr kurzfristig Bescheid. Es soll nächste Woche ein Projekt starten im Land X. Bitte die Hardware hinschicken und dass es schnell losgehen kann. Aber wir haben auch natürlich dann auch viele andere Kunden, die uns auch schon sehr lange begleiten. Beispiele sind zum Beispiel die Firma Biohart aus Oberösterreich, die Metallprodukte produzieren. Das sind modulare Systeme, mit denen man garagenähnliche Gebäude umsetzen oder verwirklichen kann. Es gibt dann auch im Lebensmittelbereich einige Referenzkunden. Da gibt es zum Beispiel die Firma Kasten auch aus Oberösterreich, die man kennt mit Kekse und andere Produkte. Es gibt die Firma Petz, die man wahrscheinlich kennt. Also gibt es ein sehr breites Spektrum. Also ich muss auch dazu sagen, wir sind jetzt nicht nur auf eine Branche fokussiert, sondern wir sind branchenunabhängig. Das heißt, wir haben Unternehmen, die Baustoffe produzieren, die Druckereien sind, wir haben Pharmaunternehmen, ganz breit gemischt. Und es gibt auch einige, wo ich in Namen nicht direkt nennen kann als Referenz, weil die einfach diese Themen nicht in der Öffentlichkeit stehen haben möchten, aber man sieht auch auf unserer Website, kann man sich einige Referenzunternehmen ansehen und teilweise auch Einblicke in den Betrieb in Form von Videos, kann man sich da ein bisschen was anschauen.
Klingt sehr spannend. Da Sie gerade von Ihrer Website geredet haben, wir haben erfahren auf Ihrer Website, dass 2020 Ihre Betriebs- und Maschinendatenerfassung um digitales Qualitätsmanagement erweitert wurde. Welche Vorteile hat das mit sich gebracht?
Also unser Kernthema war ja von Anfang an eigentlich Produktionskennzahlen. Kennzahlen im Sinne von die Effektivität der Anlagen und diese laufend zu steigern, mehr Output mit dem bestehenden Maschinenpark zu realisieren. Und im Laufe der Zeit hat sich Kundenfeedback vermehrt und war sehr schön zu sehen, weil wir sind eine der wenigen Lösungen. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man in einer Fabrik steht, Personen, Maschinenführer, Maschinenführerinnen, die direkt an der Anlage, an der Maschine stehen, die haben kein Handy in der Hand und schauen da an, ob eine E-Mail ankommt, sondern die arbeiten wirklich an der Maschine, mit der Maschine. Und Wir sind eine der wenigen Lösungen, die mit einem Display vor Ort verfügbar ist und dadurch einen digitalen Kanal zu jedem Arbeitsplatz hat. Das heißt, was man vielleicht in Büroarbeit gewohnt ist, dass jeder immer per E-Mail oder digitale Medien erreichbar ist, das gab es oder gibt es in der Produktion selten. Und wir sind aber jetzt eine Lösung, mit der man sehr gut alle Personen, die in der Produktion zusammenarbeiten, vom Produktionsleiter, die Geschäftsführung, ist Controlling, Instandhaltung, bis eben die Personen vor Ort an den Anlagen arbeiten, alle laufend mit unserer Lösung und haben dort Interaktion. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir jetzt jeden Arbeitsplatz erreichen. Und wozu das geführt hat, ist, dass aus Kundeninteresse das Feedback bekommen ist, ist es denn nicht möglich, dass wir unseren Mitarbeitern die Qualitätssicherung auch digital abbilden lassen können. Was das bedeutet ist, es gibt zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, betrifft auch natürlich andere Industrien, immer wiederkehrend. Man muss sich ansehen, ein Mitarbeiter, da gibt es Formulare, die sind klassischerweise Stift und Papier ausgedruckt und man muss die Formulare ausfüllen. Einmal pro Stunde muss ich schauen, ob die Waffel oder die Schokotafel, die hinten rauskommt, ob die auch wirklich unseren Qualitätsansprüchen entspricht, ist auch teilweise gesetzlich vorgeschrieben oder Standards vorgeschrieben. IFS gibt es, also gibt es einige internationale Standards. Da muss man wirklich laufend schauen, ob alles in Ordnung ist mit den Produkten. Das ist die Qualitätssicherung. Kann sein, ob die Konsistenz passt, das Aussehen, also verschiedenste Prüfungen. Teilweise wird auch Feuchtigkeit gemessen und verschiedenste Parameter. Und das wird oft mit Hand per Hand gemacht. Und damit hat man zwar jetzt erfüllt, dass die ganzen Daten erfasst sind, auf ein Stück Papier stehen und wenn jemand geprüft wird, vom Gesetzgeber oder vom Auditor, dann kann man die Daten zeigen, dass alles in Ordnung ist. In der Regel wird aber sonst nicht viel damit gemacht, weil es sehr aufwendig wäre, wenn ich mit den Daten arbeiten möchte, eben mir anschauen möchte, wie ist der Verlauf dieser Qualitätskennzahl über längere Zeit, müsste ich das in einen Computer eintragen und das macht in der Regel keiner. Und mit unserer Lösung, die Vorteile in der Qualitätssicherung sind, wir können Formulare optimal digital abbilden. Das heißt, ich muss nicht auf ein Stück Papier schreiben, muss auch nicht das Formular erstellen, entwerfen, ausdrucken und dann am Arbeitsplatz legen, sondern ist direkt in der Softwarelösung bei uns. Und das Coole ist jetzt, ich kann nicht nur als Bediener an der Anlage, ich stehe direkt an der Anlage, sehe mir das Produkt an und mache meine Notizen, habe das direkt am Schirm vor mir. Und das Coole ist, ich muss jetzt nicht meine Mitarbeiter extra schulen und sagen, du musst aufpassen, einmal pro Stunde und andere Regeln im Kopf zu haben. Immer wenn eine gewisse Störung ist, musst du nachher reinigen und musst das und das und das machen. Das können wir komplett automatisieren im Sinne von, wir können Regeln hinterlegen bei unserem System, zeitbasiert, stückbasiert. Wir können eben hinterlegen und sagen, immer wenn wir 5000 Stück fertig haben oder immer wenn eine Stunde vergangen ist, während wir produzieren, soll dem Mitarbeiter an diesem Arbeitsplatz ein Formular geschickt werden und das Formular soll er bitte dann ausfüllen. Und das sind einfach sehr viele Themen, die das Ganze leichter machen in der Zusammenarbeit. Ich muss die Leute nicht so viel schulen oder weniger schulen, weil alles besser optimiert ist. Und das besonders Spannende für uns, aber das ist auch ein Thema, das jetzt für uns noch neu ist, wir haben die Daten jetzt, alles was dort erfasst wird, haben wir direkt digital verfügbar. Und das ist jetzt super spannend, weil wir Auswertungen machen können. Wir können in Echtzeit darstellen, auch dort wieder, wie in den Leistungskennzahlen, wenn es Probleme gibt, wenn sich Probleme anbahnen oder Abweichungen zu anderen Produktionsläufen sind. Also tut mir leid, dass ich so tief in die Produktion reinspringe, aber es ist ein Thema, das uns sehr fasziniert und jetzt sehr gute Möglichkeiten gibt, auch dort wieder einfach Mehrwert zu stiften, frühzeitig zu erkennen, wenn es Probleme gibt, Daten verfügbar zu haben und auch die Leute sehen wir. Also das Feedback, das schönste Feedback ist immer, weil es sind ja wirklich dann Leute, die mit unserer Lösung arbeiten, sind dann 100 Leute im Betrieb oder in einer Schicht, 30 Personen, jeder arbeitet damit und es macht die Kommunikation leichter. Weil früher war es oft Bauchgefühl oder irgendjemand hat gesagt, ja, wir haben immer das eine Problem und jetzt sieht man wirklich tatsächlich und kann sich vernünftig darüber unterhalten, wo sind unsere Probleme, wo können wir was besser machen und macht einfach die Zusammenarbeit sehr viel einfacher und effizienter.
Danke für die gute Antwort. Was war bzw. ist Ihr Lieblingsprojekt im Rahmen Ihres Unternehmens?
Ja, das Projekt. Also kann jetzt gar nicht punktuell sagen, ein Lieblingsprojekt, was immer besonders schön zu sehen ist, und das ist eigentlich in den meisten Produktionsstandorten der Fall. Wir sind auch sehr oft vor Ort, wir lernen unsere Kunden kennen, wir sehen, wie es in der Umgebung aussieht und ist immer super schön zu sehen, wenn man sich, also wenn man selbst ein Kunde von dem wäre, was dort entsteht, also gerade im Lebensmittelbereich oder auch im Metallbereich und andere Druckereien und Co., man nutzt ja diese Dinge, die dort produziert werden, selbst. Und es ist einfach unglaublich zu sehen, diesen Einblick zu bekommen, wie das dort abläuft, wie die Verbesserung stattfindet, wie wir helfen, dass das alles effizienter läuft. Deswegen, es ist nicht ein Projekt, das Lieblingsprojekt ist, sondern wirklich das Erlebnis, jedes Mal aufs Neue zu sehen, welche positiven Effekte rauskommen.
Das klingt nach einem schönen Arbeitsklima. Corona hat in den letzten Jahren unser aller Leben durcheinandergebracht und zum Teil grundlegend verändert. Wie hat sich Corona auf Ihr Unternehmen ausgewirkt?
Ja, da sind wir auch schon wieder bei einem sehr, da ist das Stichwort schon gefallen, Arbeitsklima. Corona war in erster Linie natürlich, also man merkt Auswirkungen, was den Vertrieb angeht, dass es in den Anfangsmonaten natürlich eine sehr große Umstellung war. Man fährt nicht mehr vor Ort zum Kunden, sondern man beginnt, dass man digital kommuniziert, wie es wir jetzt gerade machen. Ist natürlich in der Industrie auch nicht Standard gewesen, dass da jeder sich auf einmal Zeit nimmt, dass er einen Webcall oder eine Webkonferenz macht. Das ist aber sehr schnell gegangen. Also man hat gesehen, nach ein paar Monaten, auch in Unternehmen, wo man es nicht geglaubt hätte, dass diese Transformation stattfindet, hat sehr gut funktioniert und war sehr schön zu sehen. Viel mehr aber oder interessant für uns war die Herausforderung im Büro, in der Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Mittlerweile ist es so, dass wir haben ein Büro, wir haben das Büro in Linz. Wir haben da mittlerweile einige Arbeitsplätze umgestellt auf flexible Arbeitsplätze. Das heißt, eigentlich arbeitet das gesamte Team zu Hause aktuell. Wir sind verbunden mit digitalen Kommunikationswegen. Nicht nur E-Mail, gibt es andere auch, wo man sehr gut, aber trotzdem fokussiert arbeiten kann. Und es kann jeder, wenn er möchte, ab und zu ist es gut, wenn man auch von zu Hause rauskommt, kann jeder entscheiden, dass er einen Arbeitsplatz in Anspruch nimmt. Wir haben da auch spezielle Vorkehrungen, wie wir damit umgehen und kann quasi flexibel ins Büro gehen und hat immer einen Arbeitsplatz zur Verfügung, ohne dass wir jetzt für jede Person einen einzelnen Arbeitsplatz reservieren müssen und leer halten im Endeffekt. Das war das eine, also diese Organisation, dass überhaupt die Remote-Arbeit, die Arbeit von zu Hause, damit das gut funktioniert. Und was auch interessant war und lustigerweise war nicht der Anschluss Corona, aber es hat zufällig mit der Pandemiezeit korreliert. Wir haben mit 1. Jänner 2020 begonnen, auf eine 4-Tage-Arbeitswoche umzustellen. Und das bedeutet, wir haben, wo wir in unserer Branche üblicherweise 38,5 Wochenstunden haben, auf 36 Stunden reduziert, verteilt auf 4 Tage. Das heißt, von Montag bis Donnerstag arbeitet jeder regulär 9 Stunden und der Freitag ist quasi ein dritter Wochenendtag. Und das hat sehr gute Effekte gezeigt, also jetzt nicht pandemiebedingt, aber im Grunde hat es auch in der Pandemie geholfen, weil man diesen Tag, da sind alle Behörden offen, da sind alle Geschäfte offen, man kann sich da wirklich dann das Leben extrem gut einteilen, ohne den klassischen Stress zu haben, wo bringe ich meine persönlichen Termine unter. Und das hat auch in der Pandemie sicher geholfen, dass jeder eigentlich, also gepaart mit Heimarbeit und Remote-Arbeit, also wir waren da auch sehr, sehr früh, also wir haben da gleich, bevor noch Lockdown und Ähnliches war, haben wir selbst schon entschieden, zu Hause zu bleiben. Auch immer freiwillig der Mitarbeiter, wir haben niemanden gezwungen, aber jeder konnte sich selbst einbringen im Team, wie wir damit umgehen möchten und funktioniert dadurch sehr gut. Also dieser ganze Mix, wir sind eigentlich ein sehr verteiltes Team aktuell, sehen so aber trotzdem laufend online, haben auch gewisse, kommt aus der agilen Arbeitsweise, wo wir tägliche Stand-ups haben, wo man sich täglich auch persönlich sieht, in der Früh zum Beispiel und tagsüber dann mehrmals, war für uns sehr gut machbar, muss aber dazu sagen, natürlich, wir als Personen, die rein computerbasiert arbeiten, also gerade der technische Teil, und Büroarbeit machen, da kann man das leichter umsetzen. Aber wir haben auch gesehen, dass in der Pandemie unsere Kunden, wo man nie gedacht hätte, dass ein Produktionsleiter auf einmal Remote-Arbeit macht, ist teilweise sehr gut durch unsere Lösung unterstützt. Weil der Produktionsleiter, der alles im Griff haben muss, mit uns lückenlos die Daten sieht und war eigentlich sehr interessant zu sehen, wie nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein sich alle Menschen eigentlich auf die Umstände einstellen, so gut es geht, und es trotzdem funktioniert.
Ja, da haben Sie recht. Nun sind wir fast am Ende angekommen und eine Frage hätten wir aber noch. Haben Sie ein paar Tipps für Leute, die ein neues Unternehmen gründen wollen?
Da gibt es sehr viele Tipps. Ich möchte auf ein paar Dinge beschränken. Also das Erste ist, dass gerade wenn man noch jung ist, und bei mir ist es jetzt schon einige Zeit zurück, also man fühlt sich selbst immer jünger, als man da wirklich ist, aber es ist doch schon lange zurück. Also was man Ängste und Risiko sieht und Angst hat, ist gerade wenn man jung ist, eine sehr gute Zeit zu starten, eigene Dinge, eigene Ideen umzusetzen oder mit Kollegen, Kolleginnen gemeinsam, weil man eigentlich relativ wenig Verpflichtungen hat, man hat nicht eingefahrene Lebensweisen, man ist da noch sehr flexibel und ich glaube, es ist einer der besten Zeitpunkte, wo man starten kann. Also man braucht wirklich nicht viel Angst haben. Ich glaube, dass sich das Ärgern, 5 Jahre später darüber nachzudenken, was wäre gewesen, wenn, schlimmer ist, als es zu probieren und nicht der Erfolg zu werden, den man sich ursprünglich gedacht hat. Und mit ein bisschen Glück wird man sehr erfolgreich. Gerne ein bisschen Risiko eingehen. Und ein zweites Thema, das mir sehr wichtig ist, und ein drittes habe ich dann noch. Das zweite Thema ist auch, es gibt sehr oft den Ansatz, ich habe diese Idee und die ist so gut und ich erzähle niemandem davon und tüftle in meinem eigenen Kämmerchen. Einfach offen damit umgehen. Es gibt immer Ausnahmen natürlich, aber es wird niemand eine Idee jetzt nehmen und stehlen und die ist so gut. Es liegt dann, 10% sind die Idee, aber 90% ist, wie man die Idee umsetzt, das Team, das daran arbeitet. Da sind so viele Faktoren dabei, die da eine Rolle spielen. Es schadet einem mehr, wenn man still und heimlich und alles und dann vorstellt, als wenn man sehr früh Feedback einholt. Und nicht nur von Freunden und Bekannten, die einem immer nur positive Antworten geben, sondern auch wirklich mit anderen. Also und da führt es schon zum dritten Punkt über. Es gibt gerade in Oberösterreich oder generell in Österreich sehr gute Netzwerke und sehr gute Organisationen, die unterstützen. Gerade auch also Start-up oder junge Unternehmen mit neuen Ideen sind ja auch ein Thema, das sehr gefördert wird in den letzten Jahren, was man schon öffentlich auch sieht. Und da gibt es extrem gute Unterstützung oder Communities, wo man sich austauschen kann, wo sehr viele Gleichgesinnte sind, wo man wirklich auch, wenn man in dem Umfeld zusammentrifft, ist immer sehr elektrisierend zu sehen, wie positiv jeder denkt, wie auch überall Probleme, aber jeder weiß, wie man es angeht und man möchte es angehen und man weiß, die Probleme überwindet man. Aber es ist einfach gut, den Austausch zu haben. Und ist schon auch gut, Austausch zu suchen, aktiv und nicht alles zu verstecken und verheimlichen. Meine Erfahrung ist, das würde ich nicht mehr anders machen. Ja.
Herzlichen Dank für Ihre Tipps und dass Sie sich für unseren Podcast Zeit genommen haben. Es war sehr interessant, mehr über Sie und Ihre Firma zu erfahren.
Und auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.